wenn uns Unrecht widerfährt, dann führt das häufig zu Wut, zu Ärger. Ja, und diese Reaktionen ändern ja an dem Unrecht nichts, schaden uns aber selbst. Das heißt, wir bestrafen uns zusätzlich noch selbst und geben damit auch Macht in Hände Dritter, weil wir das Verhalten Dritter ja nicht beeinflussen können.
Lieber Henning, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Leader Talk.
Ja, lieber Georgi, freue mich dabei zu sein, wird spannend.
Ja, für mich ist es eine besondere Freude, weil ich dich nicht nur als Unternehmer, Forscher und Universitätsprofessor kennenlernen durfte, sondern inzwischen auch zu meinem Freund zählen darf. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und du bist ja der erste Transformationsexperte, der zu uns kommt.
Ja, also freue mich unheimlich, hier heute da mitwirken zu können und über einen bunten Strauß von Themen, glaube ich, zu sprechen.
Ja. Ja, eindeutig. Ich würde gerne mit dem folgenden Thema einsteigen, was für mich jetzt aus der unternehmerischen Perspektive sehr interessant ist. Es gab ja sehr viele Versuche, einen Lehrgang aufzulegen zum Thema Transformation, Turnaround und Umsetzung in der Praxis. Die ist es jetzt gelungen, einen Lehrgang aufzulegen, der jetzt 3 Monate im Voraus fast schon ausgebucht ist und der sich nur an die Führungskräfte und Interimsmanager im Prinzip richtet. Was denkst du, waren die Erfolgsfaktoren aus der unternehmerischen Perspektive, so einen Erfolg zu haben?
Ja, also du sprichst jetzt über unseren Zertifikatslehrgang Transformations- und Turnaround-Manager. Genau. Den wir ja im letzten Jahr gestartet haben, mittlerweile 3 Durchgänge absolviert haben und tatsächlich uns über einen sehr, sehr großen Erfolg am Markt freuen dürfen. Ich glaube, entscheidend ist natürlich, sind die Inhalte, sind die Referenten, sind aber auch das Netzwerk. Und unser Ansatz ist es ja nicht nur, Weiterbildung anzubieten, sondern eine Plattform anzubieten, auf der sich unsere Teilnehmer, aber auch wir als Mitwirkende, als Referenten kontinuierlich irgendwie fachlich, aber auch persönlich weiterentwickeln zu können. Und und damit auch dieser Ansatz der Nachhaltigkeit in unserem Ansatz. Wir wollen ja mit unseren Alumni, mit den Lehrgangsteilnehmern auch dauerhaft in Kontakt bleiben und über unser Netzwerk denen auch einen Mehrwert bieten. Und ich glaube, das wird als sehr wertstiftend angesehen und anerkannt. Und das ist auch Teil dieses Erfolgs, sicher.
Henning, nach 3 Vorgängen und Durchgängen, die du jetzt hattest mit diesem Lehrgang, gab es für dich neue Erkenntnisse? Du bist ja bei den meisten Modulen mit dabei, wo du sagtest, damit habe ich nicht gerechnet. Das war eine neue Erkenntnis, weil du bist ja sehr, sehr erfahren Transformationsforscher, Professor. Gab es für dich etwas Neues, was du gelernt hast?
Ja, also ich sag mal, jeder Blog, jeder Austausch ist super spannend, weil wir kommen ja, wir haben es im letzten Durchgang, habe ich es mal zusammengerechnet, im Grunde, da sitzen ja alles erfahrene Geschäftsführer, Führungskräfte, Leute aus dem Markt. Und in Summe hast du dann in so einem Lehrgang irgendwie 300 Jahre C-Level-Erfahrung. Und wer da nicht dazu lernt, da einfach dabei zu sein, ich glaube, der lernt per se nicht. Also insofern, aus jedem Modul, jedem Austausch mit den Teilnehmern ergeben sich spannende Erkenntnisse. Aber vielleicht eine Sache von der Schwerpunktsetzung. Wir sagen ja, eine ganzheitliche Transformation, da musst du im Grunde die strategische Neuausrichtung, Geschäftsmodell ins Auge nehmen, also sozusagen diesen Block Strategie. Dann haben wir das Thema kulturelle Transformation, also die Mitarbeiter in den Prozess mitnehmen, die Unternehmenskultur weiterentwickeln. Und wir haben das Thema organisatorische Veränderung, organisatorische Transformation. Und mir ist bewusst geworden, dass wenn man sozusagen einen Schwerpunkt setzen müsste, ich sage, alles fängt mit der kulturellen Transformation an. Ja, weil eins meiner Lieblingszitate von Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast, gilt nun wirklich, weil die Kultur frisst die Strategie. Und am Ende ist das schönste Transformationskonzept nichts wert, wenn es nicht gelingt, die Mitarbeiter auf den Weg mitzunehmen. Und durch viele Gespräche, hat sich diese Erkenntnis, wenn man so will, vielleicht noch vertieft. Ja.
Für mich war auch eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten Jahren, dass bei so einem kulturellen Wandel und der kulturellen Transformation man weniger an den Menschen werkeln sollte, sondern man immer die Systeme im Blick behalten muss. Und viele machen den Fehler, dass sie versuchen, mit den wunderschönen Botschaften an den Wänden die Leute für etwas Neues zu begeistern und vergessen dabei die Regelwerke und die systemischen Aspekte mit in die Rechnung einzubeziehen.
Absolut d'accord. Da bin ich völlig bei dir. Natürlich ist die Transformation, hat einen systemischen, einen Regelwerkansatz, setzt auch auf der menschlichen Ebene an. Aber wenn man Schwerpunkte setzen muss, dann erst vor allem am System arbeiten, an den Rahmenbedingungen. Ganz, ganz entscheidend, weil am Ende prägen die Rahmenbedingungen das Verhalten.
Ja, absolut.
Und insofern macht es einfach von der Schwerpunktsetzung viel mehr Sinn, erstmal über die Rahmenbedingungen nachzudenken. Und da sprechen wir ja über Themen der Organisation beispielsweise, weg von Silos, ja, hin zu wirklich crossfunktionalen, kundenorientierten. Wir sprechen über Incentivierungssysteme, wir sprechen über Hierarchien etc. Also da muss man sich zunächst einmal über die Rahmenbedingungen Gedanken machen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dem Vertriebsmitarbeiter zu erzählen, er soll auf, sagen wir mal, margenstärkere Abschlüsse setzen, wenn letztlich die Incentivierung umsatzgetrieben ist.
Genau. Oder wenn man jetzt sagt, wir müssen nicht mehr in Silos denken, obwohl die Ziele auf Silos abgestellt sind. Das ist ja ähnliche... auch Nonsens. Deswegen funktioniert es ja nicht.
Nein, ja, das ist aber, sehr, sehr aber das spannend. Macht jetzt nochmal deutlich, wie ganzheitlich letztlich der Erfolg oder wie abhängig der Erfolg von einer ganzheitlichen Veränderung ist. Und das ist ja das Spannende, dass wir genau über diese Themen in diesen Lehrgängen dann eben auch mit Praktikern sprechen können. Und da gewinnen wir alle ja. Ich sag mal, du bist ja auch Referent in einem Blog. Gewinnen wir alle ja mit jedem Durchgang weitere Erkenntnisse.
Ja, absolut. Bei dem letzten Lehrgang war für mich zum Beispiel diese Erkenntnis, den Unterschied zwischen Fehlern und Irrtümern nochmal aufzuzeigen und darzulegen. Und ich glaube, da merkt man, wie wichtig das ist, in einer hochkomplexen, dynamischen Welt diesen Unterschied zu kennen, dass Fehler aus vergleichbaren, bekannten Vorgängen entstehen, die man falsch ausführt, und Irrtümer immer auf die Annahmen zurückzuführen sind, die falsch getroffen wurden, was aber unter Unsicherheit immer wieder der Fall sein wird. Und ein Unternehmen benötigt Irrtümer und Irrtumskultur, keine Fehlerkultur. Und das war auch eine sehr lebhafte Diskussion mit C-Level-Leuten, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, in den Dimensionen zu denken.
Ja, aber das Denken in diesen Dimensionen und das schärft ja die Perspektive. Und das ist genau das, was du sagst. Ohne Irrtümer im Grunde keine Innovation. Ja, weil
so ist das.
Wir sprechen ja häufig von dieser VUCA-Welt, ja, und dass alles komplexer wird und sich schneller wandelt. Und letztlich, damit kann ich heute auch nicht mehr an starren Plänen irgendwie festhalten, sondern ich brauche eine Vision, ich brauche ein Ziel, auf das ich die Mannschaft hin ausrichte, das auch Orientierung gibt. Aber auch innerhalb dieses Rahmens muss man dann experimentieren. Und wenn es Experimente gibt, dann gibt es eben auch Irrtümer. Ja. Und hierfür, glaube ich, mal da das Bewusstsein zu schärfen, das hilft dann am Ende auch tatsächlich in der Neuausgestaltung der Organisation und auch der Kultur des Unternehmens, ja.
Dieser Lehrgang richtet sich eigentlich auch an die C-Level-Leute, die zu Chief Transformation Officer oder Chief Restructuring Officer sich entwickeln wollen. Und daraus ist auch unter anderem die Idee entstanden, jetzt die Studie durchzuführen, zu den Unterschieden und zu den Schwerpunkten im Bereich CTO, Chief Transformation Officer, oder CRO, Chief Restructuring Officer. Und ich glaube, du kannst jetzt den Riesenerfolg vermelden, dass du die größte Studie dazu jetzt gemacht hast, weil wir über 500 Teilnehmer hatten. Was sind für dich jetzt vielleicht die ersten Erkenntnisse, die dich überrascht hatten?
Ja, also genau, spannend. Wir sind ja gerade in der Auswertung, also insofern mitten Work in Progress, könnte man sagen. Und die Studie behandelt ja das Thema, also die Rolle und die Bedeutung des CTOs für die Transformation. Und unter dem CTO verstehen wir eben einen interimistisch eingesetzten, eine interimistisch eingesetzte Person, die die Aufgabe hat, die Transformation im Unternehmen voranzutreiben. Und ja, Fragestellungen, die wir im Rahmen dieser Untersuchung, dieser Studie beleuchten, ist ja beispielsweise die Frage, was du jetzt angesprochen hattest. Gibt es Unterschiede im idealtypischen Kompetenzprofil eines Chief Transformation Officers, des CTOs, im Vergleich zum CRO, also dem Chief Restructuring Officer? Der Chief Restructuring Officer kommt ja wirklich in der, sag mal, Ergebniskrise, Liquiditätskrise zum Einsatz, also in der akuten Krise, während der CTO optimalerweise ja in einer sehr, sehr frühen Krisenphase, optimalerweise sogar bevor die Krise wirklich gegriffen hat, im Unternehmen zum Einsatz kommt. Und ja, dann viele weitere operative Aspekte, wie lange sind solche Akteure dann in der Regel im Unternehmen und so weiter. Das sind Themen, mit denen wir uns da beschäftigen. Du sprachst den tollen Rücklauf an. In der Tat, wir haben das ja gefeiert, dass wir dann über 500 Rückmeldungen aus dem Markt bekommen haben. Das liegt zum einen natürlich an unseren tollen Partnern. Die Studie wird ja durchgeführt von der SAH Hochschule Heidelberg, meiner Hochschule, dem IFOS-Institut, SMP, ihr seid beteiligt, und EEP, also Executive Interim Partners. Und es ist gelungen, und ich glaube, das war auch mit Erfolgs sozusagen treibend, dass wir die großen Verbände einbinden konnten, den DDIM, Dachverband Deutsches Interim Management, TMA und auch den BDU-Fachverband Sanierung und Insolvenzberatung, die ihre Mitglieder auch sozusagen gebeten haben, mitzuwirken. Also ganz, ganz tolle, breite Unterstützung aus dem Markt. Spannende Ergebnisse. Ja, zum einen, also erstmal fand ich sehr spannend, dass 85% der Befragten sagen, es gibt große Unterschiede, also es gibt Unterschiede oder große Unterschiede in den Kompetenzprofilen. Ja, also sozusagen dieser hohe Prozentsatz, der, den fand ich sehr spannend. Und wenn man jetzt fragt, worin bestehen denn diese Kompetenzunterschiede, dann geht es ganz klar in die Richtung, wenn wir uns die fachlichen Kompetenzen anschauen, dass der CTO, der sozusagen idealerweise hat der eine höhere Kompetenz in den Bereichen Strategie und Geschäftsmodell und in dem Bereich Change Management, was wir eben besprochen haben, wie nehme ich die Mitarbeiter wirklich gesteuert in den Prozess mit. Während der CRO eine höhere Kompetenz im finanzwirtschaftlichen Bereich hat, Stichwort Liquiditätsmanagement, natürlich von hoher Bedeutung in der akuten Krise und so in diesen Krisen, im Krisenmanagement, also auch in
Firefighting-Modus.
Firefighting-Modus in den rechtlichen Rahmenbedingungen, die ich brauche, um eine Krise zu bewältigen. Ja, also diesen formalen Rahmen, weil die akute Krise ist ja auch stärker sozusagen formal geprägt. Da ist der Einfluss Dritte stärker. Und insofern, das sind schon mal Kompetenzunterschiede. Was interessant ist, keine Unterschiede werden gesehen im Bereich Leistungswirtschaft, ja, und im Bereich Stakeholder-Management. Ganz offensichtlich, ja, und das ist nachvollziehbar, weil sowohl in der akuten Krise wie auch in der Transformation muss es ja immer darum gehen, die Stakeholder ins Boot zu holen. Und da werden sozusagen gleich hohe Kompetenzanforderungen gestellt.
Ich glaube, was auch interessant wird, ich bin sehr gespannt auf die Auswertung, die Persönlichkeitsmerkmale. Wir hatten ja eine gewisse Anlehnung an Big Five oder Ocean-Modell vorgenommen. Da wird es auch interessant zu sehen, ob es fachliche Unterschiede prägend sind oder auch Persönlichkeitsmerkmale, die eine gewisse Rolle spielen. Bin ich sehr, sehr gespannt auf die Auswertung. Die soll im September fertig werden, oder Henning? Oder
ja, genau. Wir sind jetzt, wie gesagt, in der Berichterstellung, in der Auswertung der Ergebnisse, und wir wollen die Ergebnisse dann auch auf unserer Konferenz Mitte September, am 14. und 15. September mache ich ja unsere jährliche große Konferenz zu den Themen Transformation, Restrukturierung, Sanierung an unserer Hochschule in Heidelberg. Und da werden wir auch Ergebnisse vorstellen, und wir werden eben auch den Teilnehmern ein Exemplar der Studie zur Verfügung stellen.
Da freue ich mich sehr drauf. Henning, vielleicht ein ganz anderer Aspekt, wo ich mich dann auch sehr wertgeschätzt gefühlt hatte. Du hattest mir mal ein Büchlein geschenkt. Das Büchlein heißt Die Philosophie des Glücks. Ich kann das auch so in die Kamera halten. Denk- und Verhaltensweisen für ein glückliches Leben. Das hast du vor circa 10 Jahren geschrieben und das ist ein absolut geheimes Projekt und das bekommen ja nur sehr, sehr dir nahestehende Leute. Was hat das mit dem Büchlein an sich?
Ja, Georgi, also genau, erstmal zum Hintergrund. Und mein kleines Büchlein, Die Philosophie des Glücks, das war wirklich ein rein privates Projekt. Und mein Ziel war einfach, dieses Büchlein zu schreiben. Es sind Gedanken von mir darüber, was es braucht, um ein glückliches, zufriedenes Leben, würde ich vielleicht lieber sagen, zu führen. Und diese Gedanken wollte ich niederschreiben und im Grunde ausschließlich meinen Kindern zur Verfügung stellen. Ja, insofern habe ich.
Ich fühlte mich auch adoptiert, Henning. Ich fühlte mich adoptiert von Sie. Ja.
Ich habe dann damals mich eine Woche hingesetzt, mal meine Gedanken, die ich über eine längere Zeit gesammelt habe, so wie wir immer unterwegs sind. Ja, ich hatte im Grunde die Stichworte so in mein Handy geschrieben. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mir mal die Zeit nehmen. Habe mich eine Woche hingesetzt, diesen Text geschrieben. Es ist ja ein kleines Buch, sind irgendwie 40 Seiten. Dann zwei Exemplare in einem richtig schönen Ledereinband von einem alten Buchbinder binden lassen für meine Kinder und 20 weitere Exemplare, so als Softcover, was du da eben gezeigt hast. Und zum Teil habe ich die eben dann an, ich würde mal sagen, Gleichgesinnte verteilt. Ja, und daraus haben sich immer spannende Diskussionen ergeben. Die Kernhypothese dieses Büchleins ist, dass das Lebensglück oder die Lebenszufriedenheit abhängig ist von unseren eigenen Denk- und Verhaltensweisen. Dass wir so insofern auch selbstverantwortlich sind für unsere Lebenszufriedenheit. Aber es geht explizit nicht um den Umgang mit Schicksalsschlägen, Krankheit, Tod oder Krieg oder all diese schrecklichen Dinge, sondern es geht darum, wie man unter normalen Umständen, will ich mal sagen, wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, quasi ein glückliches Leben führen kann. Und ja, wie gesagt, alles kein wissenschaftlicher Anspruch, sondern rein meine privaten Gedanken, um ein bisschen Impulse vielleicht dann auch in der Entwicklung meiner Kinder dazu geben.
Ja, ich fand das auch sehr inspirierend, Henning. Du kennst ja meinen Blog, Thoughts for Leaders, und ich schreibe zurzeit an den 10 Sätzen für ein gelingendes Leben. Und das ist ein gelingendes Leben, habe ich von Reinhold Messner aus unserem Podcast mit ihm übernommen. Ich fand das sehr, sehr faszinierend als Botschaft, dass Leben nicht immer gelungen sein muss. Es muss immer gelingen und im Prozess sozusagen erfüllend sein. Und diese 10 Sätze hatte ich ja schon formuliert und dann habe ich nochmal dein Buch durchgeschaut und ich fand faszinierend, wie viele Übereinstimmungen wir hatten. Vielleicht können wir ein paar Themen durchgehen. Ich weiß nicht, ob du bei diesem Buch auch von der Reihenfolge etwas vor Augen hattest oder ist das Zufall, aber du beginnst mit der Bewusstheit. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit, mit der Bewusstheit zu beginnen.
Ja, also das weiß ich nicht. Nee, das hat sich so, die Reihenfolge hat sich intuitiv so ergeben. Genau. Folgt jetzt keinem höheren Ziel. Bei der Bewusstheit geht es mir um den Aspekt, dass wir denken ja in der Regel so, dass unsere Gedanken frei sind. Aber durch Beobachtung bin ich zu der Erkenntnis gekommen, für mich, dass häufig unsere Gedanken alles andere als frei sind, sondern die sind Ergebnis wahrscheinlich unserer Konditioniertheit, unserer Prägungen, und häufig eben auch Ergebnis unserer frühesten Kindheit. Und wenn wir über Gedanken sprechen, dann sprechen wir über Gedanken, Reaktionen, Emotionen. Und die haben eben leider auch das Potenzial, uns unglücklich zu machen. Also wenn wir beispielsweise, mir geht es so, ja, und ich habe dann immer versucht, durch Selbstbeobachtung sozusagen bei mir zu identifizieren, wo das der Fall ist. Ich reagiere beispielsweise im Straßenverkehr extrem emotional, ja, wenn jemand sozusagen mich oder meine Familie, meine Insassen da gefährdet, dann würde ich am liebsten sozusagen da Gas geben und was weiß ich, Lichthupe und so weiter. Aber all diese Reaktionen, die völlig automatisch entstehen, entschärfen die Situation ja nicht, also sind völlig kontraproduktiv. Und ich glaube, so kennen wir das in vielen Situationen, wenn uns Unrecht widerfährt, dann führt das häufig zu Wut, zu Ärger. Ja, und diese Reaktionen ändern ja an dem Unrecht nichts, schaden uns aber selbst. Das heißt, wir bestrafen uns zusätzlich noch selbst und geben damit auch Macht in Hände Dritter, weil wir das Verhalten Dritter ja nicht beeinflussen können. Ja, und wenn die ungerecht zu uns sind, dann ist es einfach sozusagen kontraproduktiv, wenn wir uns da darüber hinaus noch selber Schaden zufügen. Und das ist das, was ich unter Bewusstheit meine. Das heißt, wir müssen häufig unsere Gedanken einfach mal, und ich glaube, es fängt immer damit an, dass man sich selber beobachtet, in welchen Situationen reagiert man so. Häufig auch in Beziehungen, in der Familie laufen Reaktionen völlig unbewusst, ja, und verschlimmern Situationen, anstatt sie zu lösen. Es gibt einen schönen Spruch, der da heißt, steht jetzt nicht im Büchlein, aber der ist mir später erst begegnet. Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Ja.
Ja. Und, Rumi.
Den Ursprung kannte ich gar nicht. Aber zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Ja. Und insofern ist es manchmal gut, einfach mal 10 Sekunden zu warten mit einer Reaktion. Ja. Oder bei manchen Dingen vielleicht auch mal 10 Stunden und das sozusagen so
absolut. Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Henning, da kann ich das auch mit unterschreiben. Ich glaube, Viktor Frankl war da sehr, sehr stark in diesen Erkenntnissen drin und der hat ja auch mehrere KZs überlebt, auch wenn seine ganze Familie da starb. Und auch, obwohl du das eingeschränkt hast, dass dieses Buch nicht unter schwierigen Rahmenbedingungen funktioniert, ich glaube schon, weil alleine diese Art, mit den Themen umzugehen, Recht und die letzte Macht, die in deine eigene Hand liegt, ist, wie du die Ereignisse beurteilst. Auch wenn sie unglaublich schlimm und schwierig sind und Schicksalsschläge, am Ende des Tages kommt es darauf an, was deine Gedankenwelt mit dir macht. Und du, wie Viktor Frankl sagt, du lässt dir nicht alles von deinem Gehirn gefallen. Ja? Das ist deswegen, ich fand das auch faszinierend und für mich war das auch sehr, sehr gut, dass du das am Anfang hattest, auch wenn ich das jetzt ein bisschen anders auffasse in meinen Sätzen. Ich fange mit der Eigenverantwortung an, aber das ist, glaube ich, immer eine Geschmackssache. Ich bin auch von Jens Korsen sehr stark beeinflusst worden. Der sagte, was ist, ist und wie ich es beurteile, ist mein persönlicher Beitrag zu diesem Leben und vielleicht auch Erleben. Deswegen.
Ja, genau das. Also natürlich, das ganze Buch steht ja unter der Prämisse, was ich einleitend gesagt habe, dass man selbstverantwortlich ist, letztlich für sein Leben unter diesen Rahmenbedingungen eben. Und insofern, die Eigenverantwortung kann man da natürlich auch an erste Stelle stellen, ja klar.
Nee. Was mir auch gut gefallen hat, dass du Disziplin mit aufgeführt hast und nicht die Motivation.
Ja, das leitet sich einfach daraus ab, dass für mich die Disziplin ist ja sozusagen dieses Talent oder die Fähigkeit, hartnäckig am Ball zu bleiben, will ich mal ganz einfach sagen. Ziele hartnäckig zu verfolgen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, auch mal, wenn es schwierig wird, weil ich sage immer, Disziplin ist für mich das größte Talent, weil alle Talente sind ohne Disziplin nichts wert. Ja, und das insofern ist die Disziplin aus meiner Sicht die Grundlage für Erfolg, ja, im Leben. Aber nicht nur sozusagen so einen absoluten Erfolg, sondern eigentlich die Grundlage, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Und ja. das ist ein wichtiger Punkt im Leben, dass es eben darum geht, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Es geht mir nie darum, irgendwie was absolut Großes zu erreichen, weil dazu sind einfach die Talente, die Fähigkeiten, die Rahmenbedingungen zu unterschiedlich ausgeprägt. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt im ganzen Entwicklungsprozess ist eben sozusagen, seine Fähigkeiten bestmöglich auszuschöpfen. Das geht ohne Disziplin eben nicht, ohne die Beharrlichkeit, dass ich mich auch mal durch schwierige Situationen durchbeiße. Ja, aus meiner Sicht, kein großer Erfolg kann eben ohne Anstrengung und ohne gewisse eben, wenn man so will, Opfer und ohne einen gewissen Einsatz erreicht werden.
Ich glaube, Disziplin hilft dann, wenn die Motivation zu Ende ist. Weil sonst, wenn die Motivation entscheidend wäre, würde man alle Neujahresvorsätze relativ locker umsetzen, weil Motivation hat man zum 1. Januar genug. Ja. Leider dauert diese Motivation meistens so 2 Wochen an und dann, und wenn dann die Disziplin nicht einem hilft, dann ist das auch vorbei.
Ja, ich glaube, Motivation ist einfach flüchtig. Ja, viel flüchtiger, das ist ja genau das. Deswegen sind ja so Neujahrsvorsätze per se zum Scheitern verurteilt. Ja, sondern ich muss halt ganz, ganz in kleinen Schritten auch Verhalten ändern und so weiter. Und wenn ich das einfach immer auf mit einem großen Wurf und von heute auf morgen machen will, dann funktioniert das in der Regel nicht. Und da brauche ich halt eben diese Beharrlichkeit, diese Disziplin, diesen Einsatz, ja, diese Einsatzbereitschaft. Das muss man sich ja auch trainieren, ja.
Was mir zum Thema Disziplin aufgefallen ist, du hast einen Punkt aufgeführt, Beziehungen. Und du hast die aus 3 Säulen zusammengesetzt. Ich fand das aus der Perspektive super spannend, weil ich das so noch nie aufgefasst hatte. Das war aber unglaublich naheliegend. Du hast gesagt, geistige Intimität, Leidenschaft und Bindung. Das heißt, der Begriff geistige Intimität hat natürlich mich sofort gefangen. Was meinst du darunter?
Ja, ich glaube, also das sind die 3 sozusagen Säulen, die für mich eine gute Beziehung ausmachen. Geistige Intimität ist so der Punkt, dass man gleiche Wertvorstellungen hat, dass man gleiche Interessen hat, eine Vertrautheit entwickeln kann in einer Beziehung, auch zusammen lachen kann, dass man sich auf einer geistigen sozusagen Ebene austauschen kann. Ja, das ist für mich geistige Intimität, aber das hängt ganz stark mit Wertvorstellungen eben auch zusammen, ja, dass man sich auf der Ebene begegnet, ja.
Das ist das Fundament sozusagen, ja, für das ist das die Fundament. Leidenschaft und Bindung.
Und die Leidenschaft ist natürlich sozusagen auch, wenn man so will, hat eine körperliche Dimension, ja, dass man irgendwie Zugang zueinander findet. Und die Leidenschaft nimmt natürlich in einer Beziehung naturgemäß ab über die Zeit. Ja, das ist so, weil die Leidenschaft am Anfang natürlich auch sehr stark getrieben ist von Neugierde, von Bindungsstreben, von solchen
Hormonen.
Dingen. Hormonen natürlich, und das ist etwas, was sich über die Zeit naturgemäß etwas sozusagen abschwächt, und drum ist es ja so wichtig, dass es sozusagen auch einen Ausgleich gibt in den anderen Dimensionen. Und die Bindung, in dieser 3. Punkt, den du ansprachst, ist für mich so, das hat auch was mit Disziplin zu tun, und da haben wir sozusagen Korrelation, ist es Commitment für mich so im Alltag, könnte man auch sagen, dass füreinander einstehen, füreinander da sein, sich kümmern, auch mal, wenn es einem selber sozusagen nicht gerade passt, sondern auch dann für den anderen da zu sein, ja. Das hat natürlich was mit Disziplin zu tun. Und im Grunde, wenn man jetzt eine Beziehung hat, die rein auf Leidenschaft basiert, aber keine geistige Intimität, keine Bindung hat, dann ist das eine Affäre, ja, die ist flüchtig, ja. Und so weiter. Und ich glaube, es braucht alle, zumindest zum gewissen Maß, alle diese 3 Säulen. Insofern passt das eben so zusammen.
Du meinst,
mich.
eine Beziehung, die auf Leidenschaft basiert und ohne geistige Intimität und Bindung stattfindet, endet im Leiden.
Ja, das so habe ich das nie betrachtet, aber das liegt nahe, ja.
Wie viel Leiden steckt im Wort Leidenschaft? Das ist ja immer beim Sport, das ist ja, ich war total fasziniert, was du für eine Sportart machst, und du hast jetzt deinen persönlichen Rekord aufgestellt in den letzten Wochen. Was machst du und wie ist es dir gelungen, denn tatsächlich diese Marke zu knacken?
Ah, ja, Georgi, genau. Also du, meine Leidenschaft, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich seit fast 10 Jahren, übrigens zeitgleich mit dem Buch, habe ich mit dem Kitesurfen angefangen. Und seit dieser Zeit bin ich passionierter Kitesurfer. Und seit 3 Jahren war so mein Ziel, irgendwann mein magisches Ziel, auch das hat nichts mit absolut Großem zu tun oder was auch immer, aber für mich war das Ziel, einmal über 10 Meter Höhe zu springen beim Kitesurfen. So diese magische Marke für mich. Wir messen das, weil wir Sensoren auf den Boards haben. Das heißt, man kann die Höhe, die Sprunghöhe, kann man sehr, sehr gut messen. Falls man sich fragt, ja, ist das jetzt Selbsteinschätzung oder wie auch immer? Nein, diese Sensoren werden auch für Wettbewerbe genutzt und sind sehr, sehr genau. Und ja, und das war so für mich seit 3 Jahren ein Ziel. Ja, das war erst sehr, sehr weit weg. Aber irgendwie nähert man sich ja diesem Ziel immer an. Ich habe schon ein paar Sprünge über 9 Meter gehabt, aber diese magische Marke von 10 Metern, die wollte irgendwie nicht fallen. Und am Ende ist es natürlich auch wieder, hat das mit Disziplin zu tun. Ich habe nun ja nicht die Möglichkeit, dass ich jeden Tag irgendwie aufs Wasser gehe. Aber jeden Tag, wo ich irgendwie die Möglichkeit habe, gehe ich halt, ja. Und das hat halt dieses Jahr schon im Januar angefangen. Und im Januar bei 4 Grad Wassertemperatur in der Nordsee erste Trainingseinheiten zu absolvieren, erfordert dann schon irgendwie eine gewisse Leidenschaft und auch Disziplin. Und so ist es aber jetzt gelungen. Und Pfingstmontag tatsächlich kam dann alles zusammen und da hatte ich die ersten Sprünge über 10 Meter. Ja, was mich natürlich heute noch begeistert.
Wie fühlt es sich an, in 10 Metern zu fliegen? Das ist ja verdammt hoch.
Ja, es fühlt sich noch doppelt so hoch an. Das ist das Schöne. Ja, also natürlich, man gewöhnt sich mit der Zeit irgendwie an die Höhe, aber gefühlt ist es immer noch sozusagen doppelt so hoch. Also insofern, ja, aber wie bei allem. Ich meine, man ist ja nicht, dass ich von 0 auf 10 Meter gesprungen bin, sondern kamen alle Höhen, die dazwischen liegen, 100 Mal sozusagen, ja, ist man die dann gesprungen, und insofern gibt es ja auch sicher einen Gewöhnungseffekt. Ja.
Okay, da kann ich mir gut vorstellen, dass das ein
tolles Gefühl ist. Aber ich kann dir, lieber Georgi, und allen anderen Zuhörern nur empfehlen, das ist Sportart, die man in jedem Alter machen kann. Ich habe es ja auch erst spät begonnen. Faszinierend, ja, genau dieses Gefühl des Fliegens, und ob das jetzt 1 Meter ist oder 10 Meter, völlig egal. Beim Kiten hat man auf jedem Level unfassbaren Spaß, und insofern ist das eine tolle Sache und ist für mich auch ein Element, ein anderer Punkt. Jetzt mache ich mal eine kleine Überleitung auf einen Punkt. Ich spreche auch über Entschleunigung im Buch. Mhm. Ja, und sozusagen dieses, das ist für mich etwas, sozusagen mal zu entschleunigen, weil wir haben ja alle viel um die Ohren, wir bewegen uns viel, haben häufig auch eben, sind sehr gescheduled in unserem Alltag und so weiter, aber dann für mich sozusagen dieses Thema Wasser, in der Natur zu sein, nur die Elemente zu spüren und nach einer tollen Session dann einfach noch am Strand zu sitzen oder aufs Wasser zu gucken, ist für mich Entschleunigung pur und insofern auch gut für die Seele.
Das kann ich verstehen, auch wenn es für mich persönlich unglaublich schwierig fällt. Ich habe echtes Problem mit diesem, wie der Professor Busch in unserem Podcast sagte, mit diesem Nixon. Das ist Chillen minus Handy. Ja, und das ist, glaube ich, das, was du jetzt beschreibst, ist genau dieses Gefühl. Das einfach nichts tun ist auch eine Herausforderung in unserer Zeit, wo jetzt Produktivität und Leistung und Performance so eine große Rolle spielt. Man fühlt sich unnütz, wenn man nichts macht, obwohl das für das Gehirn unglaublich wertvoll und wichtig ist.
Genau, weil, sag mal, man braucht Phasen, ich will mal sagen, des Müßiggangs, ja, sich selbst wieder Orientierung zu geben, sich selbst zu finden. Weil wenn du immer nur online bist, und das ist übrigens das Gute auch beim Kiten, auf dem Wasser kannst du kein Handy bedienen. Georgi, also insofern schwierig. Müsstest
auf
du dir...
Auf nicht in 10 Meter Höhe, ja. Das
zwangsverordnen, ja. Und auch durch die Fokussierung auf etwas, was sehr technisch ist, ich glaube, das gilt auch fürs Golfen beispielsweise oder für andere Sportarten, zwingt man sich ja zum Abschalten. Durch den Fokus schaltest du alles andere ab. Und im Übrigen ist es auch wissenschaftlich erwiesen, wer immer online ist, das ist ja auch ein großes Problem der Social Media, wer immer online ist und je mehr Zeit du auf Social Media verbringst, umso geringer ist dein gefühltes Lebensglück. Ja, da gibt es Untersuchungen und das ist für mich auch völlig, völlig nachvollziehbar. Und hier haben wir wirklich sozusagen eine große Herausforderung, diese Reizüberflutung irgendwie in den Griff zu kriegen. Glaube, das sollte man auch beobachten, ja.
Bin ich bei dir, das ist, glaube ich, auf einer Seite die Reizüberflutung, auf der anderen Seite ist das kontroverse Emotionalität, die man bei in Social Media erfährt und das ist, glaube ich, echt ein Thema, das da zurzeit sehr, sehr starke negative Tonalität zu spüren ist, was natürlich nicht unbedingt zum Glück beiträgt von jedem Einzelnen, weil wenn man anschaut, wie schnell man sich hochschaukelt, emotional ins Negative, ich bin da sogar bei LinkedIn, ist auf Facebook sei dahingestellt, aber sogar bei LinkedIn, wie schnell man da persönlich wird, und dann ist, dass das jetzt nicht glückfördernd ist, da kann ich es mir gut vorstellen. Ne?
Ja, wieder häufig unbewusste Reaktionen, Bewusstheit, die da fehlt. Ja. Ja, da sollte man die 10-Sekunden-Regel mal anwenden, bevor man wieder einen Post absetzt.
So ist es. Hennig, eine kurze Frage. Dieses Buch ist inzwischen fast 10 Jahre alt. Wenn du jetzt die letzten 10 Jahre Review passieren lässt, würdest du jetzt einen neuen Satz, ein neues Kapitel dazu nehmen oder eins streichen?
So spontan würde ich sagen, nein. Also ich finde das immer noch sehr, sehr rund, trifft immer noch so meine Lebensauffassung. Ich würde sicher, wenn ich es jetzt überarbeite, nochmal vielleicht ein paar Aspekte ergänzen oder Beispiele, sowas. Aber vom Grundsatz her, von der Grundstruktur, habe ich ja meine Glücksformel mit diesen 8 Punkten entwickelt. Und ja, ich glaube, die würde für mich zumindest persönlich weiterhin so gelten.
Ja, das ist ja, spricht für die Kontinuität und vielleicht auch Wertigkeit dieser Punkte aus dem Erfahrungsschatz heraus. Hennig, wir stellen zum Abschluss jedes Gesprächs immer 3 Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf ein Buch, das dich in deinem Leben vielleicht maßgeblich geprägt hat. Es muss nicht jetzt ein Fachbuch sein. Es kann ein Roman, Science Fiction sein, egal was. Gibt es so ein Buch, was dir spontan einfällt?
Ja, unbedingt. Also da würde ich sagen, das ist Siddhartha von Hermann Hesse. Wow. Da geht es auch um die Geschichte der Selbstentwicklung. Der Siddhartha, der spielt ja in Indien bei einer Priesterfamilie groß wird, also in einer sehr hohen Kaste und im Grunde sein Leben dann sehr gesetzt und vorgezeichnet ist, sich dann aber auf den Weg macht, weil er das, geht es ja auch um Selbstfindung, um Glück sozusagen für sich selber erfahren will und verschiedene Stationen durchläuft und auf dem Weg, sagen da seine Reise ist, das Buch habe ich mehrfach gelesen und habe mich sehr beeinflusst, ja.
Sehr, sehr schön. Vielleicht in diesem Kontext mit deiner ganzen Lebenserfahrung, was würdest du dem 20-jährigen Henning empfehlen?
Unbedingt mit dem Kiten zu beginnen. Nicht früher. Erst mit Mitte 40. Früher, ja. Ja, also cool. Nein, auf jeden Fall, das unbedingt, das ist ein toller Sport, führt einen zu tollen Plätzen in der Welt. Ja, aber ansonsten einfach immer aus jeder Situation versuchen, sein Bestes zu geben.
Super. Und die letzte abschließende Frage, die auch meistens auch die schwierigste ist. Was ist der Sinn des Lebens für dich, Henning?
Ja, der Sinn des Lebens ist, am Ende ein glückliches Leben zu führen, ja, eine hohe Zufriedenheit zu entwickeln. Und das hängt für mich damit zusammen, dass es gelingt, eben seine Vorstellungen übers Leben sozusagen auch umzusetzen. Und das wiederum, man kann es vielleicht auf den Punkt bringen, das Beste aus seinen Fähigkeiten zu machen. Das ist für mich der Sinn des Lebens.
Klingt sehr, sehr, auch für mich sehr nah und verständlich. Vielleicht nur die Frage in diesem Kontext, das Glück, was ist das für dich? Wo ist die Abgrenzung zum Sinn?
Ja, muss ich drüber nachdenken, Georg, kann ich dir. Für mich geht es ja um Zufriedenheit und Zufriedenheit erreiche ich sozusagen für mich dann, wenn es gelingt, sozusagen die eigenen Vorstellungen auch irgendwie ins Leben zu überführen und seine langfristigen Ziele irgendwie zu erreichen. Ja, und das ist Zufriedenheit, Sinn, Glück, das geht irgendwie ineinander über. Aber ich freue mich auf eine Diskussion mit dir zur Abgrenzung.
Nein, Henning, vielen herzlichen Dank für den tollen Austausch und das tolle Gespräch und auch, dass du mit uns diese Erkenntnisse aus deinem Buch geteilt hast, was normalerweise eigentlich nur für inneren Kreis der Nahestehenden bestimmt war. Danke dir dafür, Henning.
Lieber Georgi, vielen Dank an dich. Alles Gute, bis bald.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.